So, in der heutigen Episode habe ich einen Gast. Der Gast ist Nina Schweppe. Nina, über was sprechen wir?
Wir reden über den Schlaf, wir reden über die inneren Uhren und wir reden darüber, was passiert, wenn man nicht richtig tickt.
Ha, seid gespannt und viel Spaß bei der Episode. Hey, hier ist Eva und bei mir ist heute Nina Schweppe. Sie ist eine Kollegin, sie ist nämlich auch Schlafcoach und sie kennt sich ganz besonders gut mit der Wirkung von Licht und einem ungewöhnlichen Melatonin-Haushalt aus. Nina kann nämlich nicht sehen. Was das überhaupt mit dem Schlaf macht und wo wir alle wirklich achtsamer sein dürfen, darum geht es jetzt. Herzlich willkommen, Nina.
Ja, schönen Dank, dass ich da sein darf, Eva.
Erzähl mal, wie hast du heute Nacht geschlafen?
Ja, endlich mal wieder, Gott sei Dank, richtig gut und vor allem richtig viel, weil ich ganz oft mit ganz wenig Schlaf auskommen muss, aufgrund einer Geschichte, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Und heute waren es tatsächlich knapp 4 Schlafzyklen und das ist schon exorbitant gut.
Dann sage ich erstmal herzlichen Glückwunsch zu den 4 Schlafzyklen.
Ja, danke, das ist ein Grund zum Feiern tatsächlich.
Ja. Stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du überhaupt? Ich kenne dich ja jetzt ein bisschen, aber vielleicht der eine oder andere, die eine oder andere noch gar nicht.
Ja, ich bin Nina Schweppe. Ich bin noch relativ neu, glaube ich, in dieser ganzen Branche rund um Schlaf und gute Nachtruhe und so weiter. Ich habe mich positioniert als chronobiologischer Coach und in meinen Leistungen, ob das Seminare sind, Vorträge und vor allen Dingen auch Coachings, da liegt das Augenmerk auf dem guten und erholsamen Schlaf. Mehr noch aber auf dem chronobiologischen Rhythmus. Und ganz nebenbei habe ich auch noch Kompetenzen im Bereich der Ernährung. Damit bin ich ziemlich alleine in unserem Kiez sozusagen. Und bei mir spielt auch immer eine ganz große Rolle der Zusammenhang Schlaf, Ernährung, Biorhythmus. Und der Biorhythmus ist halt das, was diese ganze Klammer, achso, und Persönlichkeitsentwicklung auch noch, weil das ja auch eine Rolle spielt. Wie nehme ich mich denn wahr? Wie will ich, dass andere mich wahrnehmen und so weiter? Wie spreche ich mit mir selber? Das ist auch ja etwas, was den Schlaf massiv beeinflussen kann. Und der Biorhythmus oder die chronobiologischen Rhythmen, das ist die Klammer, die das Ganze zusammenhält. Und darum bin ich chronobiologischer Coach.
Ich muss gerade dran denken, weil du sagst, wie spreche ich mit mir selber? Und ich finde das irgendwie so, ich will es gar nicht bewerten, ich sag nicht, wie ich es finde. Aber was ich beobachte ist, dass Menschen sich so abspalten von ihrem Körper und auch von ihrem Schlaf. Und das, was so passiert, auch als Feind bewerten und so schnell sich selber bewerten und den eigenen Schlaf und dann da in so eine Spirale kommen. Ne? Wie du so positiv am Anfang gesagt hast, yay, heute Nacht habe ich richtig gut geschlafen. So geht es ja auch in die andere Richtung, dass Menschen sagen, boah, ich habe schon wieder schlecht geschlafen, ich habe Schlafstörung, weil, und dann geht's los, obwohl da eigentlich gar nichts ist, ja.
Ja, das ist ja aber genau das, warum so viele Leute eigentlich doch gerne die Leistungen oder die Hilfe von uns Coaches in Anspruch nehmen dürfen, weil genau das, wenn durch Schlafmangel diese Erschöpfung einsetzt, wenn dieser Melatoninüberhang einsetzt, die dunklen Gedanken am Tag, die körperliche Kraftlosigkeit, dann kommt man ja irgendwann auch an diesen Punkt und an dem war ich auch, dass ich gedacht habe, ich komme da alleine gar nicht mehr raus. Ich weiß überhaupt nicht, an welchem Haar ich mich aus diesem Sumpf jetzt noch rausziehen soll. So, und dann wird ja alles schlechter, die Tagesperformance, die Nacht und alles. Und man weiß auch überhaupt nicht mehr, was man gut bewerten soll. Und darum habe ich das, ich dachte zu Anfang gar nicht, dass ich das kann, aber ich hatte so ein paar Kunden, denen das so gut getan hat, wirklich mit Glaubenssätzen auch zu arbeiten, mit Dankbarkeitstagebuch, mit so Übungen, schreib mal 5 Dinge auf, auch wenn es für dich in deiner Wahrnehmung ein schlechter Tag war, aber schreib abends 5 Dinge auf die du stolz bist, 5 Dinge, die du gut gemacht hast, 5 Mal, dass du jemandem anderen gesagt hast, wie toll er ist, also je nachdem, was der Kunde so braucht.
Mhm.
Ne, und das ist sowas, was ich ganz, ganz wichtig finde und es ist erstaunlich, was das mit dem Schlaf macht.
Es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, wo dieser Satz herkommt, aber der kommt immer so in meinem Kopf hoch, dass man ja nicht alles glauben muss, was man denkt, ja? Und selber sich einfach nochmal zu überprüfen.
Genau, und das ist etwas, also da durfte ich auch im Rahmen meiner Persönlichkeitsentwicklung wirklich ganz, ganz viel lernen und ich habe gründlich gelernt. Damit ist mein Umfeld nicht immer so ganz fein, aber für mich war das gut.
Mhm, ja. Ja, jetzt sind wir schon in den ersten Minuten, haben wir schon Schlenker genommen, Nina. Das ist einfach, weil ich es so schön finde, mit dir zu reden. So, jetzt kommen wir aber zurück.
Ja. Ja.
Welche Rituale oder Hilfsmittel stehen denn zur Verfügung, wenn Licht als Taktgeber für Tag und Nacht nicht ist? Theoretisch, wenn man nicht sieht, weiß man ja eigentlich nicht, wann Nacht und Tag ist, oder?
Das ist relativ schwierig. Also einmal ist es mal dieses Wissen, also weiß ich es wirklich nicht oder weiß ich es irgendwie doch? Habe ich eine Chance, es selber wahrzunehmen? Gott sei Dank. Ich habe auf einem Auge noch Lichtwahrnehmung, sodass ich das immer ziemlich sicher weiß. Aber ich kenne tatsächlich auch Menschen, die gar nichts sehen. Und ich habe dann, wem das macht, als Kind in der Grundschule zum Beispiel, immer gesagt, ja, es ist hier schön hell, die haben die Lampen angemacht. So, nö, die haben keine. Ich sage, komm her, da habe ich den Menschen zu der Lampe geführt, habe gesagt, guck mal, ist hell. Nee, hat er gesagt, ist warm, aber ist doch nicht hell. Ne? Er konnte es nicht sehen. So, und jetzt muss man natürlich gucken, wie wirkt denn das Licht trotzdem? Kann das trotzdem als Zeitgeber wirken? Und spannend ist, dass viele Menschen, die überhaupt gar nichts sehen, trotzdem einen absolut taktreinen Biorhythmus haben und überhaupt kein Problem mit dem Schlaf-Wach-Rhythmus. Und andere, obwohl sie noch Lichtwahrnehmung haben, so wie ich, wirklich krankhaft erkranken genau an diesem Punkt. Also wirklich leiden auch und ganz dringend auch was tun müssen. Und da kann man natürlich einmal mit Routinen ganz viel machen, mit Regelmäßigkeit. Da ist Zeit für Rhythmus und Struktur. Man darf aber auch nicht vergessen, dass ja Licht nicht nur übers Auge Wirkung hat, sondern auch über die Haut. Wobei es einige Mediziner gibt, die mich jetzt steinigen werden. Aber ich glaube fest daran, weil meine empirischen Forschungen mit völlig erblindeten Menschen das zeigen, dass die, wenn ich sie vor eine medizinische, lichttherapeutische Lampe setze, durchaus profitieren.
Mhm.
Ja. Aber trotzdem ist eben ne, Rhythmus, Struktur, Routinen, Regelmäßigkeiten, Ereignisse. Also da muss man sehr, sehr hart arbeiten, um von außen der inneren Uhr Takt zu geben tatsächlich. Natürlich auch Bewegung, frische Luft ist für mobilitätseingeschränkte Menschen schwer. Mhm. Weil dann jeder gleich wieder, das ist auch ein Problem in der Gesundheitskommunikation, jeder redet dann gleich vom Spaziergang. Und da sagen meine blinden Kunden natürlich, oh, da bin ich raus. Wenn ich alleine spazieren gehe, bin ich nach 5 Minuten fix und fertig. Ich sage, nein, aber dann geh auf deinen Balkon 3-mal am Tag, da machst du 3-mal am Tag 10 Kniebeugen, dann hast du ungefähr den Effekt, wie die anderen vom Spazieren gehen, aber du hast nicht diese mentale Erschöpfung dazu.
Ja.
Und meine Kunden machen das. So verschaffen die sich Bewegung an der frischen Luft. Mache ich selber ja auch so.
Ja. Es gibt ja Menschen, habe ich gehört, Freunde von Freunden, die am Wochenende ausschlafen. Samstag, Sonntag gibt es keinen Wecker und dann wird so lange geschlafen, wie es eben passiert. Mhm. Das wäre ja für dich noch schlimmer als für Menschen, die sehen können, oder? Bin ich schief gewickelt?
Naja, also ich würde gerade sagen, ich würde das nicht vom Sehen können abhängig machen und ich würde das davon abhängig machen, ob die innere Uhr eben tut, was sie soll oder nicht. Und bei mir ist es eben so, ich bin von einer Erkrankung betroffen, wo die lichtverarbeitenden Ganglienzellen nicht die klaren und richtigen Botschaften an den SCN und an die Zirbeldrüse senden. Und darum weiß mein Körper manchmal nicht, ob Tag oder Nacht ist. Und manchmal ist das wirklich ein Kampf, darum freue ich mich so über diese 4 Schlafzyklen, weil manchmal ist es einfach so, dass ich trotz aller Routinen und sogar trotz eines Medikaments, was da gegeben wird, es einfach nicht schaffe, den Körper in die Nachtruhe zu schicken oder nur viel zu wenig. 2 Schlafzyklen, Gott sei Dank, schaffe ich sicher. Aber alles, was danach ist, ist pures Glück. Und das ist eine Laune der Natur, die interessanterweise 60% aller blinden Menschen betrifft. Aber eben die anderen 40 haben bei gleicher Disposition einen völlig gesunden inneren Rhythmus. Und die Uniklinik Gießen-Marburg hat 10 sehende Patienten, die auch von dieser Geißel der Menschheit betroffen sind. Also So what?
Wie heißt die Krankheit?
Die Krankheit, also man spricht von einer zirkadianen Schlaf-Wach-Rhythmusstörung. Der Begriff Non-24 setzt sich langsam durch, vor allem im Volksmund. Also das ist eine ja nicht 24 Stunden Schlaf-Wach-Rhythmusstörung sozusagen. Ja. Und das resultiert ja daraus, was die Forschungen ja im Andexer Bunker ergeben haben, dass die meisten Menschen einen inneren Tag haben, der eben nicht 24 Stunden lang ist, sondern 25. Und wenn diese Schlaf-Wach-Rhythmusstörung vorliegt, dann fängt der Körper eben an, sich um den Außenrhythmus nicht mehr zu scheren, sondern lebt einfach, um das Programm abzuspulen und um überleben zu können, den eigenen inneren Tag. Und dadurch kommt es dann zu diesen Zeitverschiebungen. Und das kann eben dahin führen, dass man dann, wenn man arbeiten geht, ich hatte das auch, dann hatte ich nachmittags um 15 Uhr meinen Einschlafzeitpunkt. Ne? Weil das laut meiner inneren Uhr 22 Uhr, das muss man sich mal vorstellen, das ist richtig hart. Ne? Oder auch so zur Mittagspausenzeit. Ne? Eisbein mit Sauerkraut, wenn man denkt, ich bin so müde, dass ich eigentlich, ich müsste mich ins Bett legen. Wirklich schlimm. Da war ich aber noch nicht medikamentiert, ne? Das muss ich jetzt sagen. Also seitdem ich das entsprechende Medikament bekomme, da wird ein Melatonin-Agonist gegeben, den man aber auch sehr rhythmisiert einnehmen muss, sonst funktioniert das nicht. Und das hilft aber schon gewaltig, auch wenn man nicht, also man ist chronisch krank, ne? Man wird nie gesund, aber man kann da gut mit leben.
Ich stelle mir vor, wie du mittags so müde bist, dass du mit dem Teller, mit dem Kopf, Entschuldigung, nicht mit dem Teller, mit dem Kopf im Mittagsteller liegst.
Das war fast so, oder weißt du, wenn du dann sowas vor dir stehen hast wie Eisbein mit Sauerkraut und du denkst, oh, es ist, ich muss schlafen, ich kann jetzt eigentlich nicht Eisbein essen. Und ich habe es ja auch nie verstanden, also bevor ich nicht diagnostiziert war, wusste ich ja auch gar nicht, warum ich dann manchmal eben mittags überhaupt keinen Appetit hatte. Und ich bin dann aus Höflichkeit mitgegangen, ich habe die Sachen auch gegessen. Das war natürlich dann noch für den Körper viel schlimmer. Darum, ich war auch ziemlich stark übergewichtig, ich entwickelte irgendwann eine Binge-Eating-Störung. Aber alles aus diesem, eigentlich aus dieser Hilflosigkeit heraus. Und ich habe gedacht, wenn ich, Essen ist das Einzige, was ich selbstbestimmt irgendwie tun kann, also tue ich es auch.
Ja. Und für alle, die noch nie vom Andexer Bunker gehört haben, es war ein Versuch oder ein Experiment, du berichtigst mich, Nina, wenn ich Quatsch erzähle, über mehrere Wochen. Also die, die mitgemacht haben, konnten jederzeit selbstständig abbrechen. Und Menschen wurden eben in absoluter Dunkelheit, haben da gelebt und hatten Zeitschriften und Bücher und künstliches Licht. Stimmt das?
Genau. Ja. Genau, sie haben nicht in Dunkelheit gelebt, muss man sagen, sondern richtigerweise, sie haben ohne äußere Zeitgeber gelebt. Das heißt, die hatten keine Uhren, die hatten keine Zeitung, die hatten auch keinen Fernseher, weil 20 Uhr Tagesschau wären Zeitgeber. Ne? Die haben auch zum Beispiel sowas, wie, die durften sich Essen bestellen und sowas, also Lebensmittel und so. Das wurde aber zu unterschiedlichen Zeiten reingereicht durch so eine Schleuse. Damit einfach, und dann hat man sie eben vermessen mit Blutdruck, Körpertemperatur, Atmung und so weiter, um zu gucken, was dieses macht, dieses sich nicht an der Außenzeit orientieren zu können. Und wir alle haben gesagt, letztens lief da eine Dokumentation, da haben wir in unserer kleinen Community gesagt, boah, wie toll wäre das. Also wir hätten uns gewünscht, dass wir mal 8 Wochen so leben könnten, ohne dauernd diesen Stress zu haben, uns mit unserem frei drehenden Biorhythmus zu beschäftigen.
Ja.
Aber es wäre halt auch so, wenn wir da rauskämen, wenn wir so gründlich entrhythmisiert, dass wir wahrscheinlich erst richtig krank würden. Also es wäre wahrscheinlich gar nicht unbedingt, also es wäre kurzfristig ein Segen, aber hinterher wäre die Anpassung wieder unglaublich schwierig.
Ja, genau, also mit absoluter Dunkelheit, ne? Kein natürliches Licht, kein Sonnenaufgang, kein Sonnenuntergang, sowas. Ne? Ja, das war alles weg. Wie würdest du denn glauben, dass, also das war ja eine ganz andere Zeit, als das Experiment im Andexer Bunker stattfand. Mittlerweile sind wir ja, finde ich, noch mehr belichtet, weil wir ständig in Bildschirme starren.
Ja.
Wie glaubst du, würde das jetzt so laufen?
Das Experiment im Bunker?
Also
ja, das ist schwierig, weil man würde ja, also man kann ja auch schon kein Computersystem ohne sichtbare Uhrzeit und so laufen lassen. Also schon das wäre schwierig. Der Blaulichteinfluss, man könnte ja heute auch gar nicht mehr ohne Computer auskommen. Also eigentlich ist es gut, dass die das damals gemacht haben und dass sie nicht erst heute anfangen, daran zu forschen, weil es würde wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren.
Also ich würde mich, glaube ich, sehr gerne zur Verfügung stellen an der Xabunka 2025. Ich wäre dabei.
Ja.
Natürlich, genau, ohne schön. Bildschirme, ohne Handy.
Gehen wir zusammen. Es kann ja was Entschleunigendes haben. Also vielleicht wäre das, also Schlaftourismus ist ja hoch im Trend. Und vielleicht hat ja irgendeine Hotelkette Lust, so einen Bunker zu bauen. Und dann gehen wir alle mal 4 Wochen in den, ich lebe meinen inneren Tagurlaub.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das eine Geschäftsidee wäre.
Also ich finde auch, man kann es ein bisschen liebevoller nennen. Ja, ich weiß nicht, ob der Name so Bestand hat. Das darf man anders kommunizieren.
Ja.
Also ich wäre dabei, will ich nur sagen.
Ja, ich gehe mit.
Gut. Wir sind ja schon ein bisschen länger in Kontakt, du und ich. Und lange Zeit war mir gar nicht so richtig bewusst, dass natürlich der Schlaf auch davon beeinflusst wird, wenn man nicht sieht. Ja, es fand in meinem Leben tatsächlich nicht statt, aber tut's jetzt, dank dir, vielen Dank. Welche selbstgemachten Faktoren gibt's denn deiner Meinung nach, die Schlaf verhindern? Was können wir alle besser machen, jenseits davon, ob wir sehen oder nicht oder irgendwas anders unseren Schlaf beeinflusst?
Ja, was können wir alle machen? Das ist eigentlich allgemeingültig. Ich sage immer, eigentlich ist mein Thema chronobiologisches Coaching das inklusivste Thema der Welt, weil es ist völlig egal erstmal im Start, ob derjenige sieht oder nicht sieht oder so. Weil wenn der Schlaf nicht das tut, was er soll, dann ist es Zeit, eine Lebensstilanamnese zu betreiben. Und eigentlich sage ich immer, ich mache eigentlich mehr ein Tagescoaching als ein Schlafcoaching, weil der Tag macht die Nacht und umgekehrt. Das heißt, ich gucke mir gar nicht als erstes ein Schlaftagebuch an, wie es ja auch in der Schlafmedizin immer wieder propagiert wird, sondern ich gucke mir als erstes die Kurzanamnese des Lebensstils an. Und wenn ich dann morgens schon sehe, ja, ich stehe dann auf, nicht wahr, und gucke dann als erstes aufs Handy, dann denke ich mir, aha, kein guter Plan eigentlich. Weil das heißt ja, dass man eigentlich schon anfängt mit Sachen, die einen triggern, mit Sachen, die einem irgendwelche To-Dos auferlegen und so. Das heißt, der Tag fängt schon gar nicht in Ruhe an. Dann auch so die Frage, wann stehe ich denn auf? Also muss ich eigentlich wirklich auf die letzte Minute aufstehen oder kann ich vielleicht eine Viertelstunde eher? Weil das lässt mir morgens nochmal die Zeit zum Atmen und erstmal so hochzufahren. Ne? Und dann auch der ganze Tag. Also Entschleunigung ist auch immer wieder ein Thema. Lichtkonsum natürlich auch. Bewegung und frische Luft. Und ich propagiere wirklich die Outdoor-Mittagspause zwischen 11 und 16 Uhr, auch im Winter, weil wir ja alle praktisch in chronobiologischer Finsternis leben, im Zimmer, wo wir ja Lichtwerte haben, die weit unter dem liegen, was die innere Uhr überhaupt mal berühren könnte. Ne? Also in Wohnräumen sind es 500 Lux, in Büros um die 1000, 1500 Lux, meistens nur am Fenster. Ne? Und ja, selbst ein bewölkter Wintertag hat ja immerhin dennoch schon mal so 5.000 bis 8.000 Lux. Und darum ist das mir immer ganz wichtig, dass meine Kunden lernen, das, was die Natur uns schenkt, nämlich natürliches Licht auch zu nutzen. Dann Bewegung, das hatte ich vorhin schon angeschnitten. Ne? Ein Spaziergang ist natürlich das Schönste, aber wer das aus irgendeinem Grund nicht kann, kann sich eben trotzdem, da sind wir beim Punkt der Alltagsbewegung. Ich versuche meinen Kunden zu vermitteln, wann hast du Pausen, wo du einfach nur irgendwo rumstehst, rumsitzt? Welche Alltagsbewegung könntest du da machen? Also der Klassiker ist so halbe Kniebeugen zu machen beim Zähneputzen oder ich habe immer 2 Liter Tüten Haarmilch auf dem Küchenschrank stehen und wenn ich auf das Kaffeewasser warte, dann nehme ich in die rechte Hand eine, in die linke Hand eine und dann mache ich immer so in der Seithalte, so hoch und runter, mit dem Gewicht der Mülltüten, bis das Kaffeewasser kocht. Und das ist super, ne? Das sind diese Bewegungen, weil früher, da hat Dr. Mommsen auch auf der Besser Schlafen einen perfekten Vortrag gehalten, da ging es um die Denaturierung der Menschheit und er sagte auch, früher, also Dr. Mommsen ist Sportmediziner und unter anderem Mannschaftsarzt bei Hannover 96 und der hat gesagt, eigentlich die Menschen früher, die waren ja auch nicht im Fitnessstudio oder haben eine Stunde Sport gemacht und dann 20 Stunden gesessen, sondern die sind losgegangen. Da lag eine Frucht auf dem Boden, da haben sie sich gedrückt. Dann sind sie weitergegangen, da war ein Baum voller Früchte. Da mussten sie sich hochrecken, haben sie auch gemacht, Früchte gepflückt. Dann sind sie weitergegangen und da mussten sie vielleicht irgendwie eine Bewegung machen, um einen Ast wegzudrücken, um weiter durchs Unterholz zu kommen. Die haben sich einfach bewegt, die sind gelaufen, haben sich bewegt, haben Dinge getan, die nötig waren. Und urplötzlich denken wir, wir können das aufholen, indem wir ins Fitnessstudio gehen. Können wir nicht. Und ist auch eher dann abends spät noch schädlich, auch für den guten Schlaf. Ne? Also Alltagsbewegung heißt nicht Sport und Fitnessstudio, sondern Alltagsbewegung heißt, ich bewege mich kreativ. Mal die Hände, mal die Arme, mal die Füße, mal den Kopf, mal die Schultern. So. Und das geht immer. Es gibt immer mal so 1-2 Minuten. Und wenn man das mal, ich habe das mal aufgeschrieben, wenn man das mal aufschreibt über den ganzen Tag, da kommt man tatsächlich auf so 1-2 Stunden locker, die man sich bewegt hat, ganz nebenbei.
Ja, also was ich gerne mache, ist, ich mache es zu wenig. Ich dürfte es öfter machen, mich auf die Zehenspitzen stellen oder mal auf ein Bein und ja, mal so zu balancieren.
Genau, ja. Und das sind so Dinge, wenn du dir Routinen angewöhnst, wo das passt, wo das für dich reinpasst, dann machst du das irgendwann ganz selbstverständlich.
Ja, danke für den Impuls.
Und dann will der Körper auch mehr davon. Also du wirst wirklich, das ist richtig, da wirst du süchtig nach, ne?
Ich fühle mich ein bisschen ertappt, wir machen schnell weiter.
Alle, die das hören, werden sich ertappt. Viele werden noch sagen, ja, oh, habe ich noch nie von gehört. Aber alle, die sich ja schon ein bisschen länger mit dem Thema beschäftigen, werden sagen, oh, das habe ich ja. Eigentlich sagen das ja auch die Schlafcoaches alle.
Aber ich möchte
dazu auch echt motivieren, weil auch gerade, also ich arbeite eben auch viel mit Kunden, die auch andere Behinderungen haben. Und für die ist es halt, die können nicht ins Fitnessstudio, die können keinen Sport machen und sagen, naja, ist ja toll, dann habe ich ja gar nichts von diesem ganzen Schlafcoaching-Kram. Wenn Bewegung so eine wichtige Säule ist, dann bringt mir das ja gar nichts. Mhm. So, und dann führe ich sie an diese Alltagsbewegungen heran und sie sind zuerst alle skeptisch und hinterher sagen sie, boah, toll. Ne? Und das macht ja auch was, die Muskeln werden anders, die Figur wird anders. Auch dieses Ganze, so Aufrichtung und dieses Ganze auch, ne, wie stehe ich denn in der Welt, wird anders, wenn man in einem durchbewegten Körper lebt.
Ja, das kann ich bestätigen. Danke, dass du mich und uns nochmal dran erinnerst. Es tut gut, das immer mal wieder, also erst nervt's, aber im Ende tut's gut, das immer mal wieder zu hören. Ja, danke.
Als ich es gelernt habe in der Ausbildung, habe ich auch gedacht, nee, das coache ich nie. Also das wird ein Modul, das lasse ich echt außen vor. Und dann habe ich selber aber damit angefangen, weil meine Mentorin und Ausbilderin auch zu Recht sagt, sie müssen ja authentisch sein. Sie können doch nicht, ne? Das ist so, entweder coachen sie es gar nicht, dann coachen sie eine wichtige Säule nicht. Aber wenn sie es nicht selber machen, können sie es auch nicht überzeugend rüberbringen. Ja. Wo sie ja völlig recht hat.
Ja, sehr gut. Nina, was ist dir denn ganz besonders wichtig zum Thema Blindheit und Schlaf? Ich weiß, wir haben schon ganz viel besprochen, aber vielleicht gibt es noch was, was wir ausgelassen haben.
Was ist mir da besonders wichtig? Also eigentlich gar nicht so viel, weil es ist, also man muss, ich frage immer, hast du die Erkrankung oder nicht? Und wenn ja, dann ist es eben so. Und wenn nicht, dann sind wir in einem ganz normalen Schlafcoaching, was andere Menschen auch betrifft. Natürlich muss man immer sagen, die Kompensation einer Behinderung ist ein erheblicher Stressfaktor. Das heißt, ich muss viel mehr mit berücksichtigen, dass es einen Lebensstress gibt, den man auch nicht so einfach entschleunigen kann. Also das hat zum Beispiel damit zu tun, da hat jemand einen Termin in einer ihm unbekannten Arztpraxis. Er oder sie kennt das Gebäude nicht, kommt dann dahin. Dann ist da kein Mensch, die Praxis ist im 6. Stock, der Fahrstuhl hat nur ein Touchscreen, dann kann die Person eben auch nicht alleine hochfahren, muss warten, bis einer kommt und. Dann sind die Leute in der Praxis noch doof. Also das ist so ein Außenstress, da kann ich nicht zum Kunden sagen, ja, entschleunige den mal einfach, weil den gibt es einfach. Es gibt Barrieren in dieser Welt, es gibt Unverständnis in dieser Welt und das ist etwas, ich bin da mittlerweile, weil ich nett zu mir selbst bin und darum ist mir diese Persönlichkeitsentwicklung so wichtig, weil ich jetzt mittlerweile nett zu mir selbst bin, triggert es mich nicht mehr so doll. Ich kann mich dann umdrehen und sagen, okay, ihr seid halt alle, es ist nicht jedem gegeben, ne? Aber viele Menschen trifft es sehr und die haben tagelang leiden die darunter, dass sie irgendwo unangemessen behandelt wurden. Oder kann ich nicht einfach sagen, ja, entschleunige mal deinen Stress. Ja. Sondern da muss ich sagen, so, was kann ich dir denn Gutes tun, dass du damit besser umgehen kannst? Und dann verbessert sich eben auch der Schlaf, ne? Weil dieser innere Stress losgelassen wird. Und was ich tatsächlich, und das ist ein etwas umstrittenes Tool, genauso umstritten wie die ganzen Theorien von Nick Littlehales sind, das ist der Schlafcoach unter anderem von Cristiano Ronaldo. Und wenn man sein Buch liest, da kann man als Schlafcoach naja, schon so ein bisschen rote Pickel im Gesicht kriegen, weil man denkt, ui, da, das hätte auch ein bisschen fachlich fundierter sein können. Aber ein Punkt ist mir ganz wichtig, vor allen Dingen dann, wenn ich Menschen coache, die auch wie ich diese Erkrankung haben. Ich gucke mir nicht mehr die eine Nacht an, die sie geschlafen haben, sondern ich mache mit ihnen ein Wochenkonto, ein Schlafzyklus-Wochenkonto. Weil das nimmt den Druck aus dieser einen Nacht raus. Ne? Das heißt nicht, ich muss pro Nacht 5 Stunden schlafen, sondern das heißt, ich muss in der Woche, also wir gehen jetzt mal von diesen durchschnittlichen, weißt du auch, ne? Diese 5 Zyklen ist ein Durchschnittswert. Ja. So, von dem geht man erstmal aus, dann passt man die Schlafmenge natürlich an. Der eine braucht 4, der andere 6 pro Nacht. Aber wenn ich zum Kunden sage, und es hilft bei den meisten gleich in der ersten Woche, ich sage, weißt du, guck dir nicht die einzelne Nacht an, schreib dir das auf, aber denk dran, du hast 35 Zyklen für die Woche.
Ja.
Und dann denken die, ach ja, heute Nacht hatte ich nur 3. Aber ist ja gar nicht schlimm. Die anderen 32, die, vielleicht schaffe ich die ja die Woche. So, und wenn sie dann am Ende der Woche merken, ihnen fehlen eigentlich nur 2 oder 3 im Hinblick auf die ganze Woche, dann spielt es überhaupt gar keine Rolle. Aber wenn man sich das pro Nacht anschaut, dann hat man jede Nacht wieder einen neuen Stress.
Ja, und da ist so ein bisschen das Pendant zur Ernährung tatsächlich, ne? Wenn ich mal einen Tag, ich mache jetzt mal Gänsefüßchen, sündige oder ungesund esse und den Rest der Woche sehr gut, dann kann mein Körper das vielleicht auch ganz gut kompensieren.
Genau, darum geht es. Ne? Es geht um die Kompensation und es geht auch darum, du musst das nicht aufholen. Also du musst es nicht nacharbeiten und vorschlafen kannst du sowieso nicht. Ne? Aber du kannst eben, du weißt jetzt, in welchem Rahmen du dich bewegen musst, damit es gut ist. Und das kann schon ganz viel Stress nehmen. Bei der Ernährung ist es tatsächlich genauso. Ne? Mhm. Also wie meine, oder eine Kollegin, die ist jetzt gar nicht mehr in der Branche tätig, die sagte immer, weißt du, du wirst ja nicht zwischen Weihnachten und Neujahr übergewichtig, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Das heißt, du kannst dann zwischen Weihnachten und Neujahr, kannst du das tun, was du magst. Du kannst dich auch freuen an den Leckereien, aber pass zwischen Neujahr und Weihnachten auf. Dann wird das was. Und mir ist auch ganz wichtig, gerade bei der Ernährung, beim Schlaf bin ich da ein bisschen strenger. Bei der Ernährung coache ich ganz viel das 80-20-Prinzip oder 20-80, je nachdem, wie rum du es sehen willst. Ne? Da ist wenn du zu 80% alles richtig machst, dann darfst du zu 20% auch mal, wie du sagst, sündigen.
Ja. Ne? Ja. Also, liebe Grüße an deine Kollegin. Ich finde das frech. Aber sie hat recht.
Ja, es ist doch aber so. Aber auch das, wenn ich das coache, da sind so viele Kunden so erleichtert bis hin, dass sie weinen im Coaching, weil sie endlich sehen, also ich kann die Weihnachtsschokolade, weil das ist ja so, ne? Die Angehörigen sitzen da, also du hast ja so zugenommen in diesem Jahr, dass du jetzt auch noch hier an den Weihnachtsteller so rangehst und ich denke mir so, oh, fröhliche Weihnacht, ne? Das ist ja ganz nett und auch sehr zart fühlen. Ich sage immer zu den Leuten so, erstens, ihr entscheidet das. Und wenn du zu dir sagst, wie zu deiner besten Freundin, komm, wir freuen uns jetzt mal an diesem Weihnachtsteller, dann mach das doch.
Ja. Ja.
So. Und wenn du dann im neuen Jahr sagst, okay, jetzt gucke ich mal, was kann ich denn ändern und wie kann ich das ändern? Und ich mache das sehr kleinschrittig und sehr sanft mit den Leuten auch, ne? Danach Neujahr. Also ich würde zum Beispiel auch nie, und das ist mir auch ganz wichtig, ich habe zum Beispiel eine Kundin, die sagt, oh, können wir dann jetzt noch anfangen mit dem Ernährungscoaching? Ich sage, nein, jetzt nicht, weil die Adventszeit völlig ungeeignet ist, um jetzt eine Ernährungsumstellung anzubahnen. Das machen wir nach Neujahr.
Ja,
und dann war sie ganz, ich gut. Sag, das, so, sie werden das merken, warum. Ich sage, das zeige ich Ihnen dann, aber das ist mir ganz wichtig. Kennenlerngespräch, ja, aber wir fangen nicht dieses Jahr an, mit irgendeinem Coaching was Veränderung bringen soll. Im Schlafcoaching fände ich es auch ungünstig. Da kann man aber noch sagen, wenn jemand richtig in Not ist und richtig erschöpft, da würde ich jetzt erste Tools auch coachen, aber nicht bei der Ernährung. Das hat jetzt gar keinen Zweck.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Nina, aber ich habe es vielleicht im Podcast auch schon erzählt. Ich erzähle es jetzt auch nochmal oder zum ersten Mal, weiß ich nicht. Ich habe letztes Jahr die Diagnose grauer Star bekommen und wurde dann auch sehr schnell operiert, weil ich das auch schnell hinter mich bringen wollte. Und habe mich da auch mit meinem eigenen Sehnen näher beschäftigt und habe dann auch, natürlich hat man vor so einer, oder was heißt natürlich, ich hatte vor der Operation Angst, ja, weil ich nicht wusste, geht das alles gut.
Und der geht dir mit dem Messer ans Auge, also das muss man schon abwägen, ne?
Ja, ja.
Ja, klar.
Ja.
Und ich meine, für euch sind eure Augen, also für uns auch, aber für euch sind eure Augen ja, naja, das, ne, die Juwelen, die ihr so im Körper habt, ne?
Ja, und ich habe dann auch danach unheimlich viel geschlafen und ganz wild geträumt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es von der Narkose noch kommt oder ob es einfach kam, weil ich eben in der Zeit danach viel geschlafen habe, um mich zu erholen. Und danach, als dann mein Auge geheilt ist, also relativ schnell, habe ich ganz anders gesehen natürlich, Gott sei Dank, sonst wäre die Operation ja
nicht mehr so neblig in der Welt.
Ja, genau. Also mir war gar nicht bewusst, wie ich es sehe davor, als ich das Ergebnis dann danach hatte. Mhm. Die Farben waren ganz anders. Es war sehr, sehr hell. Ja, also auch jetzt muss ich teilweise, auch wenn nur ein bisschen die Sonne rauskommt, Sonnenbrille tragen. Da werde ich manchmal belächelt, aber ist mir völlig egal. Ja.
Nee, du musst dich damit gut fühlen.
Ja, ja, genau. Und da habe ich schon gemerkt, auch welchen Einfluss das Sehen auf den Schlaf hat und die Helligkeit und die Intensität. Gibt es denn Studien darüber oder weißt du, welchen Einfluss grauen Star auf den Schlaf hat?
Der graue Star, glaube ich, weiß ich nicht, ob der wirklich so doll Einfluss hat. Also was natürlich so ist, wenn du im Umfeld von einer OP dann schläfst und träumst und so, da hast du natürlich so viel zu verarbeiten an Gedanken und Eindrücken und so. Also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, ob der graue Star wirklich Einfluss auf das Sehvermögen hat. Also was man sagen kann, ist nicht so sehr auf den Schlaf, das weiß ich nicht, aber was klar ist, auf die Tagesperformance. Und also ich bespreche das mit hochgradig Sehbehinderten, aber ich denke, viele Menschen, die eigentlich nicht als sehbehindert gelten, werden jetzt nicken, dass man sagt, Mensch, ich kann an manchen Tagen besser gucken und an manchen Tagen schlechter. Und das hat was damit zu tun, wie man geschlafen hat, wie man sich erholt hat und wie auch das Auge sich erholt hat.
Das heißt, man kann durch guten Schlaf eigentlich auch das Auge länger gesund halten, kann man sowas sagen?
Absolut, weil guter Schlaf macht ja auch eine gute Regeneration. Zellmüll wird abtransportiert und sowas alles. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass in Kombination mit einer gesundheitsfördernden Ernährung, wenn man dann auch schon frühzeitig als junger Mensch auf den guten Schlaf schon achtet, dass man da auch unter Umständen einem grauen Star die Stirn bieten kann. Und na klar, je mehr, also auch der graue Star wird darauf reagieren, vor allem aber der grüne Star, also das Glaukom, der erhöhte Augendruck, das ist ein Punkt, der ganz, ganz stark mit Stress und gutem oder schlechtem Schlaf korreliert. Da gibt es auch, glaube ich, Untersuchungen dazu. Und das lässt sich ja auch denken, ne? Dass je mehr man dem Auge Ruhe lässt, dass dann der Druck sich senkt und dann auch ja, die Beeinträchtigung des Sehens natürlich nicht so hoch ist.
Ja. Es gibt eine Frage, die mir auf der Seele brennt und die sicher ganz viele andere auch interessiert. Und zwar wollte ich dich gerne fragen, was oder wie siehst du im Traum?
Ja, das ist, jetzt stechen wir in ein Wespennest, also pass auf, weil das ist wirklich, und ich hoffe, ich werde nicht geteert und gefedert, wenn ich das jetzt sage, weil diese Frage diskutiere ich gerade ganz groß auf Facebook, weil nämlich Dr. Wes in einem seiner Bücher schreibt, dass Blinde ohne Farben träumen, das, glaube ich, stimmt auch, weil, also Späterblindete sagen mir, also ich habe das jetzt empirisch mal nachgefragt, weil mich das interessiert hat nach der Lektüre, die Späterblindeten sagen, teilweise haben sie tatsächlich im Traum Farbwahrnehmungen, weil sie auch wissen, was Farben sind. Die völlig erblindeten Menschen sagen mir, dass sie, und das würde ich auch bestätigen, dass sie ohne Farbe träumen. Wobei, selbst wenn wir Farben hätten im Traum, könnten wir sie ja gar nicht benennen, weil wir gar nicht wissen, was es ist.
Ja.
Ne? Aber der zweite Punkt, und das ist interessant und hat sich empirisch nicht bestätigt, Herr Dr. Wes schreibt auch, dass blinde Menschen prozentual mehr Albträume hätten als sehende Menschen. Und er führt das auf so Gefahren zurück, die einem ja immer wieder begegnen im Leben, weil eben man als nicht sehender Mensch unerwarteten Dingen ausgesetzt ist. Und das interessanterweise bestätigt sich nicht in meinen empirischen Nachfragen. Da sagen mir alle, und ich habe, glaube ich, jetzt eine Rückmeldung von so 70, 80 blinden Menschen quer durch die Gesellschaft. Viele von denen kenne ich auch gar nicht persönlich, sodass sie keinen Grund haben, mir was Falsches zu sagen. Und alle sagen, nein, sie leiden eigentlich nicht unter Albträumen. So ein oder zwei haben das bestätigt und das finde ich schon hochinteressant. Aber grundsätzlich scheint es so zu sein, dass je schlechter das Sehvermögen ist, sich die Traumbilder eben an die Situation so anpassen. Wer aber Rückgriff hat auf Seheindrücke, der hat die unter Umständen im Traum auch.
Ja, das macht Sinn.
Für mich sind es eben taktile. Also wenn ich von meinem Pferd zum Beispiel träume, das ist gleich ein ganz schönes Beispiel, dann nehme ich den Geruch wahr, ich nehme die Wärme des Fells, aber auch die Beschaffenheit, je nachdem, wenn es ein Sommertraum ist, dann ist das Fell eben ganz kurz. Wenn es ein Wintertraum ist, dann ist das Fell eben buschig, flauschig, so wie jetzt. Und wie gesagt, der Geruch, vielleicht auch die Stallgeräusche oder die Hufschlaggeräusche, je nachdem.
Mhm.
Und ich hatte, also das war ein ganz spannendes Traumerlebnis, ich benutze ein Zirbenkissen und ich habe irgendwann mal den Zirbengeruch aufgefrischt mit Zirbenöl. Und da roch es dann in meinem Zimmer wirklich sehr, sehr waldig. Und da hatte ich wirklich die ganze Nacht Träume, in denen mein Pony da durch die Wälder Irlands galoppierte mit einer riesen Herde. Und also das war irgendwie total krass. Und ich war die ganze Nacht mitten in diesen Wäldern, wahrscheinlich getriggert durch diesen Zirbenkiefergeruch. Also das war schon ganz spannend eigentlich, wie man sich da auch selber Träume beeinflussen kann.
Aber es ist ja schon so, wie du sagst, dass die Träume sich oft der Realität anpassen. Ne? Ich habe das, wenn man mal im Urlaub ist und dann nach ein paar Tagen plötzlich in der Sprache träumt, die in dem Urlaubsland gesprochen wird. Ja.
Ja.
Ich kann jetzt leider nur Englisch, also ne, dann ist es mir manchmal passiert, dass ich auf Englisch geträumt habe. Und genauso macht es ja dann auch Sinn, wenn man nicht sieht. Dann sieht man das, was man sich vorstellen kann.
Ja, genau. Und natürlich, also dass dann eben Personen, weiß nicht, dass der Grundschullehrer plötzlich in der elterlichen Wohnung auftaucht oder irgendwie das, ne, diese Durcheinander-Sachen, die Sehende ja auch kennen, das passiert Blinden natürlich auch. Ne? Also dieses ja. Traumgeschehen, wo man denkt, so was ist jetzt hier eigentlich Wahrheit und was ist hier, ne, meine Fantasie. Aber trotzdem ist das Traumerleben an sich, also wie gesagt, ich finde, man kann das schwierig sagen. Also dass, wenn wir Farben sehen würden, eben hätten wir ja keine Worte dafür.
Ja, na klar. Bist du denn zufrieden mit deinen Träumen?
Ach ja, also ich will mich nicht beklagen. Ich habe eigentlich nie Albträume. Viele Sachen finde ich oftmals ziemlich witzig. Also diese Träume, die man dann, also durch die Erkrankung wache ich halt einfach ganz oft aus dem REM-Schlaf ziemlich abrupt auf. Und dann ist das alles noch ziemlich real, also ne, real, aber ich habe dann halt das Gefühl, also ich kann mich da ziemlich lebhaft dann erinnern und oft auch noch über Stunden. Und schon manchmal ganz spannend. Ich denke, oh, das müsste man eigentlich mal aufschreiben. So.
Ja, ja. Also wir könnten ja jetzt stundenlang weiterreden, ne? Das ist gar keine Frage. Es gibt auch noch ganz viel zu besprechen und alle, die auch mehr über dich erfahren wollen, ich schreibe alles über, also nicht alles, um Gottes Willen, die Geheimnisse behalten wir für uns, aber ich schreibe in die Shownotes, wie und wo man dich findet.
Genau, mein Newsletter, du kannst auch zu meinem Podcast vielleicht verlinken. Also da ist zwar wenig Privates von mir, aber was ich so kann als Chrono-Coach, das findet man da rund um Ernährung, Schlaf, Biorhythmus.
Ja, sehr gut, genau. Steht dann in den Shownotes, Leute. Nina, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Und sehr gerne.
Ich wünsche dir und allen, die uns zugehört haben, eine gute Nacht.
Ebenso.
Tonschnitt und Jingle von Laurin Pons. Diese Episode wurde präsentiert von zeitfürsbett.de.